Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Vertreter aus 200 Staaten kommen zusammen ab Sonntag beim Weltklimagipfel in Glasgow. Verhandelt wird über konkrete Ziele zur CO2-Minderung. Absolut dringend, denn laut UNO steuert die Welt bis Ende des Jahrhunderts auf 2,7 Grad Erwärmung zu, mit katastrophalen Folgen. 2,7 Grad, das ist eben einfach doch noch ziemlich weit weg von den 1,5 Grad, auf die die Erderwärmung laut dem Pariser Klimaabkommen begrenzt werden soll. Und obwohl es das ja schon seit 2015 gibt, ist eher wenig passiert in Sachen Klimaschutz. Und große Treibhausgasemittenten wie China scheinen da auch nach wie vor nicht sehr ehrgeizig zu sein. Und angesichts dieses Szenarios könnte man denken, da ist es doch total egal, ob ich als Privatperson jetzt zum Schutz des Klimas zum Beispiel kein Fleisch mehr esse oder nicht mehr fliege, oder? Vielleicht nicht, sagen SozialpsychologInnen. Pia Rauschenberger berichtet.
Vor 2,5 Jahren beschloss Lea Dohm, ihr Leben zu verändern. Als Reaktion auf die Klimakrise. Sie begann, vegetarisch zu kochen, weniger Auto zu fahren, nicht mehr zu fliegen.
Das ist für mich schmerzhaft, weil ich nämlich vorher total gerne in den Urlaub geflogen bin, beziehungsweise andere Länder entdeckt habe und gereist bin. Es hat sich schon angefühlt, auch wie ein kleiner Verlust.
Wie Lea Dohm versuchen viele Menschen weltweit, ihr Leben klimagerechter zu leben. Sie benutzen Mehrweg-Kaffeebecher, kaufen regionale Produkte und fahren mehr Fahrrad. Susan Joy Hessel ist Klimakommunikatorin. Sie arbeitet seit Jahren daran, Menschen beizubringen, was sie tun können, um die Klimakrise zu bremsen.
Die 5 wichtigsten Dinge sind: ein Kind weniger bekommen, kein Auto fahren, Flugreisen vermeiden, grüne Energie beziehen und vegetarisch oder vegan leben.
Privatpersonen allein können die Klimakrise jedoch auch bei noch so vorbildlichem Alltagsverhalten nicht aufhalten. Timothy Gutowski, Professor am Massachusetts Institute of Technology, hat 2007 mit Studierenden berechnet, wie viel CO2 verschiedene soziale Gruppen in den USA pro Jahr verursachen. Ergebnis: Selbst obdachlose Menschen, die in Suppenküchen aßen und in Obdachlosenunterkünften schliefen, hatten einen CO2-Fußabdruck von mehr als 8 Tonnen pro Jahr. Das ist weit über dem, was CO2-neutral wäre. Ein Grund: Soziale Infrastrukturen wie Polizei, Straßen oder Büchereien, gebaut oder betrieben mit CO2-intensiver Energie, wurden allen Gruppen gleich zugerechnet. Nicht ganz so drastisch, aber ähnlich ist es für Bürgerinnen in Deutschland, sagt Soziologe Sieghard Neckel von der Universität Hamburg.
Wenn Sie mal durchspielen, was etwa ein 25-jähriger Student, der in einer Wohngemeinschaft lebt, kein Auto hat, keine Flugreisen unternimmt und sich vegetarisch ernährt, was der schon für einen ökologischen Fußabdruck hat, dann kommt man auf ungefähr einen Wert von 5,4 oder 5,5 Tonnen CO2 im Jahr. Damit läge selbst dieser bescheiden lebende Student noch um mehr als das Doppelte über der Zielmarke von 2,5 Tonnen pro Person im Jahre 2030.
Individuelle Anstrengungen gegen die Klimakrise findet Neckel daher eher aussichtslos.
Wir sind alle angeschlossen an Produktionssysteme, an Verkehrssysteme, an Energiesysteme, auf die wir nicht immer wirklich entscheidenden Einfluss haben.
Auch Susan Hessel will sich schon länger vom Konzept des CO2-Fußabdrucks verabschieden, der die Schuld am Klimawandel den Individuen zuschiebt, statt zum Beispiel den großen Ölfirmen. Sinnvoller sei ein Ansatz, den sie Klimaschatten nennt.
And that includes things like:
Das beinhaltet so Dinge wie, wen du wählst, ob du dich für einen Systemwandel einsetzt oder dafür, dass in deinem Viertel Radwege geschaffen werden. Oder auch, wo du dein Geld anlegst und welche Unternehmen du unterstützt.
Lea Dohm hat das getan. Sie hat nicht nur ihr Leben ökologisch ausgerichtet, sondern ist auch politisch aktiv geworden. 2019 geht sie das erste Mal auf einen Klimastreik, gründet danach mit einer Bekannten die Psychologists for Future Deutschland.
Und dann ist es im Grunde wie so eine Dominokette. Dann sind von dem Tag an immer neue Kolleginnen dazugekommen und wollten irgendwie mitmachen. Und dann sind wir gewachsen und gewachsen. Und jetzt sind wir 1000, die sich wirklich aktiv einbringen.
Diese Art von Kettenreaktion untersuchen gerade Sozialpsychologinnen und KlimakommunikationsexpertInnen. Ihre Frage: Was regt an und was hält ab, etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen? Und welche Rolle spielen andere Menschen? Denn Menschen um uns herum können dazu führen, dass wir uns motiviert fühlen, etwas zu unternehmen, oder das Gegenteil. Das nennt man Bystander-Effekt, Zuschauereffekt. Je mehr Menschen Zeugen eines Notfalls werden, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingreifen.
Was da kognitiv in uns abläuft, geht es in so eine Richtung, naja, wenn so viele andere dabei sind, dann könnten die ja auch erstmal anfangen oder was machen. Beziehungsweise wenn die nichts machen, dann kann es ja auch nicht so schlimm sein.
Diese Effekte, das Nicht-Handeln, Nicht-Sprechen, weil andere es auch nicht tun, lassen sich allerdings umdrehen, sagen PsychotherapeutInnen, SozialpsychologInnen und KlimawissenschaftlerInnen. Wenn wir die sozialen Normen ändern, ändern wir die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich einbringen, um den Klimawandel zu bremsen.
In einem Experiment haben Stromversorger Rechnungen ausgestellt, auf denen sie Kunden und Kundinnen den Stromverbrauch im Vergleich zu den Nachbarn mitgeteilt haben. Da stand dann zum Beispiel, sie verbrauchen weniger Strom als 90% ihrer Nachbarn. Dann ein Smiley daneben. Sie haben herausgefunden, dass der Wunsch, mit Menschen im nahen Umfeld mitzuhalten, enorm war. Also die soziale Norm war, Strom sparen. Und das haben die Menschen verstanden.
Menschen über soziale Normen zum Handeln zu bewegen, das sieht Soziologe Necke kritisch.
Man muss tunlichst vermeiden, dass ökologische Formen der Lebensführung zu einer Attitüde werden, mit der sich besser gestellte Sozialkreise von anderen eben auch sichtbar abgrenzen können und vielleicht auch sichtbar abgrenzen wollen. Und das Mittel dagegen ist tatsächlich, dass die Einrichtungen verändert werden, von denen wir alle gemeinsam abhängig sind, wie zum Beispiel natürlich in erster Linie die Energieerzeugung.
Lea Dohm dagegen hat selbst erlebt, dass es auch einen positiven Effekt haben kann, wenn ökologisch bewusstes Handeln in der Öffentlichkeit gezeigt wird.
Und zwar, ich wohne eher ländlich und da ist es üblich, dass viele Familien auch zwei Autos besitzen, einfach um die Entfernung zurücklegen zu können. Und wir als Familie haben uns jetzt so ein E-Bike gekauft, auf dem man tatsächlich auch Kinder transportieren darf. Und inzwischen haben wir in unserem Dorf mit 12.000 Einwohnern jetzt schon 7 dieser E-Bikes. Das heißt, es gab tatsächlich den Effekt, dass einige das gesehen haben, dass es funktioniert hat und dass es auch Spaß macht und dass es sich ausgeweitet hat.
Susan Joy Hessel glaubt, dass dies die Möglichkeit ist, für einzelne Menschen etwas zu verändern. Sie verändern sich, sie verändern ihr Umfeld und dann verändern alle gemeinsam die Politik.
Individuen können einen Unterschied machen, wenn sie Teil einer größeren Kettenreaktion werden. Dann können sie auch die Politik verändern.